Und bevor es gleich in wenigen Momenten mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, kommt hier der kurze Werbeeinspieler, der den Podcast doch überhaupt erst möglich macht. Insofern freuen wir uns, dass heute Annexia unser Werbepartner ist. Annexia ist ein Unternehmen, das individuelle Softwareentwicklung bietet, verschiedene Cloud- und IT-Services. Das Spannende an dem Unternehmen, wir kennen das auch sehr gut, es gibt es nämlich seit über 12 Jahren und wurde von Alexander Windbichler gegründet, der heute erst 32 Jahre alt ist. Das Unternehmen hat über 200 Mitarbeiter in 10 Büros weltweit und macht Themen wie IT-Services, Bereitstellung, Verwaltung umfangreicher Hosting-Lösungen und entwickelt vor allem auch mobile Apps für iOS und Android. Auch Sachen wie Smart Home Apps, Machine Learning, Voice Assistant, also unfassbar spannend. Hat Partner wie McDonald's, wie Weiland, wie BMW und so weiter. Worum es aber besonders geht, ist das Thema mobile Apps. Annexia stellt 100 App-Designer-Boxen kostenlos zur Verfügung. Das ist eine Box mit hilfreichen Tools und Content, perfekt für die Konzipierung einer App. Was ihr macht, ihr bestellt einfach diese Box oder ihr bekommt sie dann einfach auf appdesignerbox.com. Da geht ihr einfach auf die Seite und ja, die Journey zur eigenen App kann damit starten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf die Seite zu gehen, euch die Box bestellen und dann bekommt ihr sie kostenlos zugestellt. Wie gesagt, es gibt nur 100 Stück, insofern einfach mal auf die Seite appdesignerbox.com gehen und da findet ihr dann alles, was ihr für die Journey zur eigenen App braucht. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Leider heute ohne Christoph, der eine Keynote irgendwo auf der Welt hält, nur mit mir, Michael Trautmann. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Katharina Mohl-Wolf, Dr. Katharina Mohl-Wolf, kurz Katja genannt, die vor vielen Jahren die Emotion in einem spektakulären Management-Buyout bei Gründer und Jahr rausgekauft hat und mittlerweile ein Verlagsunternehmen oder ein Medienunternehmen unter dem Titel Inspiring Network führt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Du hast unseren Podcast ja auch schon gehört und weißt, welche Frage dir immer oder unseren Gästen immer am Anfang blüht. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
Bin ich die geworden, die ich heute bin? Ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben war, dass sich meine Mutter im Jahr 81 entschieden hat, von Polen nach Deutschland zu fliehen. Sie war damals Solidarność-Mitglied im kommunistischen Polen. Es drohte ihr die Verhaftung und sie entschied sich von einem Tag auf den anderen nach Deutschland auszureisen, um uns so in Sicherheit zu bringen. Und ich kannte diese ganzen Hintergründe nicht, aber es war so, dass wir von heute auf morgen einen Koffer gepackt haben für 2 Wochen Sommerurlaub nach München, um nach München zu fahren. Ich fand es als Kind damals, ich war 7, ganz aufregend, mal in ein anderes Land zu fahren. Und wir hatten dann eine sehr aufregende Flucht und kamen dann in München an, in einer Gaststätte, wo meine Mutter dann 2 Wochen spülte. Und plötzlich sagte sie dann zu mir, wir bleiben jetzt mal da.
Erklär mal ganz kurz, weil du sagtest, ihr habt die Koffer gepackt für einen Urlaub in München, aber du hast von der Flucht gesprochen. Mhm. War die Flucht aus Polen so wie es früher aus Ostdeutschland war zu fliehen, oder war es ein Tick leichter?
Es war ein bisschen leichter. Also, aber es,
ihr hattet eine Sondergenehmigung für Urlaub?
Wir hatten keine Sondergenehmigung, sondern meine Mutter wusste von einem Freund, der in der Passbehörde arbeitete, dass ihr am nächsten Montag, es war Freitag, der Pass weggenommen worden würde und man fing an, die Solidarność-Mitglieder dann zu verhaften und meine Mutter entschloss sich, dass es dann jetzt die Zeit ist, schnell rauszukommen und du hast damals so bestimmte Briefmarken also Passmarken gebraucht, um über die Grenzen zu kommen und er half uns dann, einige zu bekommen, einige fehlten uns und das hat meine Mutter dann an den einzelnen Grenzen, man fuhr ja zuerst in die DDR, von der DDR dann nach West-Berlin, dort mussten wir dann nochmal noch weitere Marken anstehen, um dann nach Deutschland zu kommen und das hat sie dann geschafft, sozusagen, dass wir da Samstagabend dann über die Nacht danach, also wir kamen am Montag früh dann endgültig dann in München.
Wie alt warst du damals?
Ich war 7.
Du warst 7 und für dich war es erstmal nur Urlaub, Abenteuer und...
Es war Urlaub, die Flucht, erinnere ich mich an einige Stellen noch sehr genau, also auch an diese Situation an den Grenzen, als sie aus deutschen Grenzsoldaten da unser Auto ausgepackt hatten. Wir hatten ein volles Auto, weil der Deutsche dann noch eine andere Polin mitgenommen hatte, die länger in Deutschland arbeiten wollte, und die hatte ein Geschirr dabei und lauter Pakete so für ihre Zeit in Deutschland. Und ich weiß noch, dass wir das gesamte Auto auspacken mussten. Es war wirklich so richtig drangsaliert worden sind. Und dann erinnere ich mich an einen Moment, das erste Mal in Westdeutschland. Wir hatten ja in Polen damals noch Lebensmittelmarken und man konnte nicht einfach so einkaufen gehen, ja, und Essen kaufen. Und ich erinnere mich noch, als ich dann in Berlin war und wartete, meine Mutter war aus der Passbehörde, und ich stand da in dem Auto vor so einem großen Supermarkt und konnte das nicht fassen, was es alles so in diesem Supermarkt zu essen gab und wie locker die Leute ein- und ausgingen. Das war für mich wirklich so eine neue Welt plötzlich.
Ja. Und du hast ja alles hinter dir gelassen. Du hast deine Freundinnen, Freunde hinter dir gelassen. Wann war dir bewusst, dass du nicht wieder zurückgehst?
So ein paar Monate später. Also zuerst war es einfach so ein Urlaub, und meine Mutter hatte schon einmal in dieser Gaststätte als Spülerin ein bisschen Geld für uns dazu verdient. Und insofern war es am Anfang so Urlaub und es war alles aufregend. Ich kannte das Land nicht, kannte die Sprache nicht. Und dann wurde es sehr schnell klar im September, dass ich in die Schule musste und dass wir einfach da blieben, weil meine Mutter, die Grenzen wurden geschlossen. Meine Mutter sagte, sie will nie wieder in ein kommunistisches Land zurück. Sie
Was will du natürlich damals noch nicht verstanden Freiheit hast.
Ich habe überhaupt das nicht verstanden, weil ich fand es in Polen auch nicht so schlimm, auch wenn es jetzt nicht so viele jetzt mit diesen Lebensmittelmarken, das fand ich, man gewöhnte sich, also man kannte es ja auch nicht anders. Und aber es war eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, weil ich damals gelernt habe, man braucht nicht viel zum Leben, um glücklich zu sein. Ja, ich glaube, das ist etwas, was mein ganzes Leben so meinem ganzen Leben einen großen Vorteil beschert hat.
Und hast du getrauert um deine Freundin, oder war ist das ist ich kann mir jetzt in dem Alter ich bin in dem Alter umgezogen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich bin auch so mit 7 aus Flensburg nach Kiel gezogen. Ich kann mich schemenhaft noch an 2, 3 Freunde erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie traurig gewesen zu sein oder irgendwas zu vermissen oder so. Kannst du das?
Also ich habe meine Omas vermisst sehr, und mein Vater, meine Eltern waren getrennt, aber es war irgendwie dann noch mal mehr getrennt, als es schon war. Und ich hatte einen Hund, also den habe ich auch sehr vermisst. Oh. Aber im Endeffekt habe ich so im Nachhinein, glaube ich, vermisst diese sorgenfreie Kindheit, die ich in Polen hatte. Ja, die trotz Kommunismus alles als Kind bekommen, also lebt man ja anders.
Warst du eher auf dem
anders.
Land? Oder
und wir waren in einer kleinen Stadt in Hirschberg, Jeleniogóra, ist in der Nähe von Breslau, und hat eine große Wohnung, und meine eine Oma hatte ein Haus mit Garten und eben dem Hund und so. Und es war einfach eine sorgenfreie Kindheit damals gewesen. Also und ich hatte auch eine schöne Kindheit danach, aber sie war einfach ein bisschen anders geprägt. Ja.
Wir hatten in der letzten Woche im Podcast Martin Wisowski, der von SAP Chefdesigner und Futurist, auch Pole, der ist von Polen nach Schweden geflohen mit seiner Familie, und für ihn war so das große Erweckungserlebnis war Musik. Also er ist mit Punkrock, Rock'n'Roll in Kontakt gekommen, Musik, die er vorher nicht gehört hat. Ich glaube, er war 14, als er ging, ins 84 gegangen. Ganz spannend, dass wir ja so in 2 Wochen dann noch 2 solche Geschichten haben. Wie ging es dann weiter? Deine Mutter ist ja nicht an der Spüle stehen geblieben, sondern die hat ja auch Karriere gemacht.
Wir sind dann irgendwann umgezogen ins Asylantenheim, haben Asyl, also politisches Asyl beantragt, und es war wirklich Glück. Sie hat dann auf der Straße wirklich eine alte Süddeutsche gefunden, hatte einen neuen Job gesucht und fand eine Anzeige, in der ein Ehepaar eine Putzfrau gesucht hat, und hat dann nochmal angerufen und meinte, vielleicht gibt es die Stelle noch, und das Ehepaar nahm sie dann gleich unter Vertrag, und nach einer kurzen Zeit fragten sie sie aber, ob sie immer auch in Polen schon Putzfrau gewesen war, weil sie das anscheinend nicht so gut gemacht hatte. Und da hatte sie die Chance zu sagen, dass sie Wirtschaft, Elektroingenieurin ist, studiert hatte. Sie war eine der wenigen Frauen damals schon, die in Polen, in Breslau Elektroingenieur geworden sind und studiert hatten. Das Ehepaar sagte, wir haben ein medizinisches Labor, hast du nicht Lust, dich weiterzuentwickeln, Wirtschaftsinformatikerin zu werden? Es war die Zeit, als es mit dem Computer anfing, ja, also diese ganz riesigen Bildschirme und schwarz-weißer Bildschirm. Und sie sagte, das ist eine große Chance, das mache ich, und hat dann geputzt und die Fortbildung 2 Jahre lang gemacht und hat dann also die technische Leitung in diesem medizinischen Labor übernommen.
Also ist quasi bei der Familie, wo sie geputzt hat, ist sie aufgestiegen.
Aufgestiegen, genau. Ja. Sie hat letzte Woche gerade nach 36,5 Jahren aufgehört zu arbeiten. Ja. Immer in derselben Firma, wow. Mittlerweile mit 500 Angestellten, und ist sehr bewegend, aber es fühlt sich für sie nochmal gerade so an wie damals, als sie nach Deutschland in die Freiheit gegangen ist, weil meine Mutter hat sehr gerne, sehr leidenschaftlich ihr ganzes Leben lang gearbeitet und jetzt fühlt sie sich wieder frei. Ja, so zu,
ist sie beruflich für dich zum Vorbild geworden? Also ist dir diese hart arbeitende und erfolgreiche Mutter, ist das so, wo du gesagt hast, ich will das auch, oder hast du sie vermisst als Kind? Wie war das?
Sie ist für mich ein Vorbild geworden von der Lebenseinstellung. Mhm. Ja? Egal, was passiert, ich entscheide selbst, ob ich liegen bleibe oder ob ich aufstehe. Ich habe mein Leben selbst in der Hand und ich habe mein Glück, also auch größtenteils selbst in der Hand. Das viele Arbeiten hat mich, glaube ich, unterbewusst geprägt, diese Disziplin, und das hat mich geprägt. Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr viel gearbeitet hat, also natürlich auch Vollzeit und alles, aber wir haben eine sehr enge Beziehung. Also ich glaube, wir haben eine besonders enge Beziehung trotzdem gehabt. Deswegen sage ich immer, ich habe auch eine tolle Kindheit und eine Zeit mit ihr gehabt. Ich glaube, sie zeigt uns, womit wir Frauen heutzutage oft kämpfen, dieses schlechte Gewissen. Also sie hat immer noch ein schlechtes Gewissen, dass sie damals so viel gearbeitet hat, obwohl ich ihr immer sage, das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich habe eine andere Kindheit gehabt, aber eine glückliche, wir haben eine gute Beziehung. Also sie muss meinetwegen kein schlechtes Gewissen haben, aber es ist ganz interessant zu sehen, wie schwer es einem trotzdem fällt, dieses abzulegen.
Mhm. Aber es geht dir doch auch so, oder?
Mir geht es genauso.
Ja. Da kommen wir später
dazu. Ich sag's nur, damit es...
Und du bist dann zum Studieren, wo bist du hingegangen?
Ich bin in München geblieben. Mhm. Ich wollte eigentlich zuerst Kunst, was Kreatives machen, aber irgendwie hatte ich schon diesen Ansporn, meiner Mutter mal das zurückzugeben, was sie mir gegeben hat. Und meine Mutter heiratete dann nach ein paar Jahren einen Deutschen, ihre zweite große Liebe, der Jurist war und der mir gesagt hat, egal was ich später werden will, Jurastudium ist das beste Studium. Und ich habe mich dann durch das Jurastudium gequält. Ich fand es schrecklich. Ich habe es bestanden. Ich habe dann noch promoviert, aber ich wollte sofort in den Verlag gehen. Also das war mir irgendwie schnell klar, dass das Zeitschriftenmachen für mich mein Thema ist.
Und Promotion schon in Richtung Medien? Oder
Persönlichkeitsschutz bei Pressepublikationen. Okay. Ich wollte ja Patricia Riekel kennenlernen und das Thema, also da habe ich schon sehr viel drumherum recherchiert und habe Rechtsvergleich Polen-Deutsch gemacht, weil ich auch nochmal Polnisch lernen wollte. Und
ach, du hast als Kind verlernt, die Sprache?
Meine Mutter hat, als wir nach Deutschland gekommen sind, gesagt, wir müssen uns anpassen. Wow. Und das heißt, wir sprechen nur noch Deutsch zusammen. Und irgendwann, als meine Oma das erste Mal aus Polen ausreisen durfte, um nach Deutschland zu kommen und zu besuchen, das war damals ja auch nicht so leicht, fing ich dann wieder mit einer Pause von ein paar Jahren an, Polnisch zu sprechen. Und ich fühle mich sehr zu Hause, wenn ich Polnisch spreche. Deswegen war mir das wichtig. Und schön. Ich spreche auch mit unserer Tochter Polnisch, um dabei zu bleiben.
Mhm. Und nach der Promotion dann sofort zu Gunnar, ja?
Sofort zu Gunnar. Also ich wollte eigentlich nach dem ersten Staatsexamen schon zu Gunnar. Und ja, ich schaue da gerade drauf, für alle Zuhörer, die es nicht wissen. Und dann hat aber Gott sei Dank, muss ich sagen, die Personalchefin gesagt, es ist egal, was Sie studieren, das Studium muss aber fertig sein. So, und dann habe ich das zweite Staatsexamen angefangen, habe dann dazwischen mir eine Auszeit gegeben und promoviert und habe das Studium dann zu Ende gemacht, aber dann meine letzten drei Monate der Wahlstation schon bei Gunnar und Jahr verbracht.
Mhm. Und bist du da ins Trainee-Programm gegangen oder bist du gleich in der juristischen Funktion gestartet?
Wie war das? Ich bin als die Assistentin des Geschäftsführers gestartet, weil ich wollte irgendwie Trainee nach dem Jurastudium mit vielen Stationen bei Anwälten und bei Richtern,
war genug mit ausprobieren.
Ich wollte irgendwie gleich loslegen und hatte dann Glück, dass mein damaliger Chef Volker Breit eine Assistentin gesucht hat und dann bin ich gleich mit eingestiegen, wieder mit einem Workaholic, also wie meine Mutter. Das hat sich dann fortgesetzt. Also ich hatte nie ein Beispiel, dass man 9 to 5 arbeitet und so, sondern immer andere, aber tolle Vorbilder vor mir sozusagen.
Super. Und du bist ja in der Generation da groß geworden bei Gruner und Jahr mit vielen, die heute in den Medien eine Bedeutung haben. Ne? Julia ist ja auch schon so lange da, die Chefin ist. Philipp Westermeier, das
ist auch schon genau, alle ne? bei Gruner und Jahr kennengelernt.
Und wann wusstest du irgendwann, ich möchte Unternehmerin werden? War das Zufall?
Ich wusste das schon lustigerweise als Kind. Ich erinnere so eine Situation mit meinen Freunden aus der Schule im Gymnasium. Da weiß ich, dass sie da noch ein bisschen angeberisch ihnen gesagt hat, ich werde mal Unternehmerin und ich kaufe euch eure ersten Autos und so. Also ein bisschen überheblich. Das weiß ich noch ganz genau und dachte dann, woher weiß ich das eigentlich?
Ich glaube, bis ich 16 war ich das Wort,
ja, doch, Unternehmer, ich wollte nicht irgendwie in meinem so aktiven Wortschatz selbstständig gehabt. Und ich hatte so eigene Firma und war klar. Und dann war Baguna und ja, sofort da. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Ausbildung. Es ging immer weiter, bis ich die Chance bekommen habe, dann Emotion auf den Markt zu bringen. Und bis sich die Lage der Zeitschriftenverlage änderte. In Amerika wurden die ersten Magazine eingestellt. Der Anzeigenmarkt brach zusammen, das Digitale kam zum ersten Mal raus und da wurde die Zukunft von Emotion immer unsicherer und ich merkte plötzlich...
Wir sind jetzt in den Early 2000s,
wir sind 2005, 2006 schon und 2006 haben wir Emotion auf den Markt gebracht bei Guna und Ja und ab Ende 2006, 2007 wurde es schwieriger, 2008 war so wirklich das Krisenjahr, Wirtschafts-, Finanzkrise überall und Anzeigenmarkt Amerika eingestürzt. Mhm. Plötzlich dachten alle nur noch digital und Zukunft des Buches war bei Bücher waren sowieso schon tot damals. Und ich merkte, dass ich für einen Titel verantwortlich war, für den ich brannte und an den ich glaubte, aber dass ich ihn nicht endgültig, ich konnte nicht über ihn entscheiden. Ja? Ich konnte immer nur für
ihn. Du warst
ihn, Verlags? Ich war Verlags- Leiterin? Und Anzeigenleiterin. Und merkte aber, dass die Zukunft immer unsicherer wurde und in mir keimte plötzlich so ein Gefühl, ich glaube dran, ich möchte ins Risiko gehen, aber ich möchte es dann auch endgültig, also selber entscheiden können. Mhm. Und eigentlich bin ich keine richtige gute Angestellte, ja, weil ich mich auch in den Konzernkreisen, Verlagsleiterrunden immer mehr gespürt habe, das ist eigentlich nicht meins, da bin ich auch nicht gut drin. Das ist, glaube ich, auch immer sehr wichtig, so für sich selber so zu erkennen, bin ich mehr Angestellte oder.
Mhm. Und Emotion ist ja gestartet als eine Zeitschrift, die sehr so in Richtung Psychologie, ne?
Ja, wir wollten ein Frauenmagazin mit einem psychologischen Schwerpunkt starten, nach dem Vorbild Psychologie in Frankreich und hatten am Anfang einen wirklich großen psychologischen Schwerpunkt, nannten uns auch Emotion ist Psychologie-Magazin. Mhm, das birgte so den Nachteil, im Nachhinein ist man ja immer klüger, dass wir am Kiosk sofort in die Psychologie Heute-Ecke gesteckt worden sind und die Anzeigenkunden immer sagten, also das war eine tolle Zeitschrift und so, aber die Frauen, die jetzt so viel Psycho lesen, die häkeln wahrscheinlich eher in kleinen Dörfern und die sind nicht so verkaufs- und konsumkräftig.
Und schwingen sich nicht, was Quatsch ist, weil
heutzutage haben ja alle großen Frauenzeitschriften große psychologischen Teile und man weiß, das ist ja ganz spannend ist und ein wichtiges Thema ist. Aber das war damals so, der bereitete uns große Schwierigkeiten.
Und du hast irgendwann dann quasi vom Vorstand gehört, das war's jetzt, wir wollen das Ding einstellen? Oder wie war die Geschichte genau?
Es wurde immer heißer, die Fachmedien starteten Blackliste oder so Todeslisten. Da standen dann immer die Neuerscheinungen, die so ein, zwei Jahre auf dem Markt waren und von denen man dachte, die werden schnell eingestellt. Und Emotion war dann irgendwann mal an erster Stelle. Das Anzeigengeschäft wurde damit immer schwieriger und weil kein Kunde, was man auch verstehen kann, in einen toten Gaul dann investieren wollte.
Aber ihr hattet ja schon eine ganz ansprechende Zahl von Leserinnen.
Wir hatten schon Leser, ja. Wir haben so 60.000 Hefte verkauft. Wir hatten gute Abos. Wir haben auch gar kein so schlechtes Anzeigengeschäft gemacht, aber man merkte, wir waren sehr weit von unserem Businessplan entfernt und alles wurde digitaler und Guna hatte Park Avenue, Healthy Living und Emotion gerade gestartet. Ja. Und keiner der Titel entwickelte sich richtig positiv und ich spürte, dass unsere Zukunft ist nicht mehr sicher. Und da aus diesem Gefühl heraus keimte so in mir was, dass ich dachte, was ich schon beim ersten Moment hatte, als ich gefragt worden bin, ob ich Emotion machen will. Also dieses Gefühl, das ist eine Marke, die kann über alle Kanäle Frauen stärken und vernetzen. Das ist so der Coach zum Glück und daran glaube ich.
Das war dir damals schon klar,
dass
du eben nicht nur Psychologie, sondern dass du Enabler sein wolltest, dass du Frauen einfach.
Beim ersten ich weiß noch, als mich mein Chef anrief und sagte, du, da gibt es eine Chance, hast du Lust, das zu machen? Und da hatte ich sofort irgendwie die Idee, Frauen, coachen, inspirieren zu einem glücklicheren Leben über alle Kanäle. Also das war einfach so die Idee und und dann wurde es immer brenzlicher und irgendwann habe ich dann vorgeschlagen, du, bevor ihr es einstellt, würde ich es gern kaufen.
So. Hast du mal einfach so rausgehauen?
Also rausgehauen. Und da hörte ich dann zuerst nichts und stattdessen hat sich dann der Vorstand, mein Geschäftsführer, entschieden, das doch nochmal zu versuchen. Wahrscheinlich, weil sie dachten, wenn ich das so mir zutraue, dann versuchen wir es nochmal. Mhm. Und dann wurde der Markt noch schwieriger und dann bat ich um einen Termin beim Vorstand, damals Herrn Buchholz, und meinte, du, ich meine es wirklich ernst, ich würde es wirklich gerne kaufen.
War da schon CEO?
Da war er schon, ja. War CEO, Vorsitzender, und das war dann zuerst Anfang des Jahres, und er meinte, ich soll es mir nochmal überlegen, soll nochmal wiederkommen. Dann haben wir April, Mai 2009 nochmal gesprochen. Ich habe gesagt, du, ich habe mir jetzt ausgerechnet, ich weiß, was ich brauche, und ich möchte das kaufen. Und dann gab es mehrere Gespräche, und irgendwann sagte er, du weißt, du brauchst 1 Million, du hast 8 Wochen Zeit, und ich werde mir überlegen, also ich sage dir nicht zu, dass ich es dann dir verkaufe, ja, aber du hast zumindest eine Chance.
Also
ja,
er hat eine faire Chance. Anfang an mit offenen Karten gespielt, immer, gesagt, ja. Wenn da jemand kommt, der jetzt viel mehr bietet, muss ich es anders machen. Ne?
Ja.
Genau.
Mhm. Und, was ja ganz fair war auch.
Also. Wir verlinken das mal, da gibt es einen wunderschönen Film, der diese Geschichte, diese 1 Million in 8 Weeks nochmal thematisiert hat. Kommen wir später nochmal dazu. Du bist ja gerade zur Medienfrau des Jahres gewählt worden von einer hochkarätigen Jury beim Fachmagazin Horizont. Und da hast du ja quasi als deinen Film diese Geschichte auch nochmal gezeigt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie waren diese 8 Wochen? Wer hat dir alles Türen zugeschlagen? Wer hat dir geholfen? Wie bist du da durchgekommen?
Es war eine ganz aufregende Zeit, weil ich erinnere noch den Moment, als ich aus dem Büro gegangen bin und die Sonne schien. Er hatte ja ein spektakuläres Büro hier auch auf dem mit Blick über den Hafen, und ich dachte, jetzt beginnt endlich mein Leben. Also, und ich bin dann nach München wieder zurückgefahren. Motion war damals in München stationiert und schlug mein Telefonbuch auf und dachte, jetzt überlege ich mal, welche von meinen Freunden mehr Geld hat oder jemanden kennt mit viel Geld, und den rufe ich mal an und frage, ob er mitmachen will. Und wenn man sich vorstellen kann, ist keiner meiner Freunde damals sofort eingestiegen. Aber es ging irgendwie toll weiter, weil jeder hatte irgendeine neue Telefonnummer für mich. Und ich recherchierte natürlich auch im Internet, wer gerade in Pelage investierte. Und so kam es dazu, dass ich irgendwann nach einer längeren Zeit noch mithilfe von einem Bekannten, Olaf Könke, damals meinen ersten Investor gefunden habe, Heiner Bente, der dann gesagt hat, er steigt ein, und dazu dann die Beteiligungsgesellschaft Hamburg hier und die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, die gesagt haben, wir helfen dir, hohe Kredite zu übernehmen, und dann bin ich im November 2009 gestartet. Und es war ein tolles Learning, weil ich gemerkt habe, wenn du von etwas wirklich begeistert bist und überzeugt bist, dann kannst du die anderen auch dafür entzünden, und man darf nicht sofort aufgeben, sondern einfach muss es weitermachen. Ja? Und meistens geht nie eine Tür ganz zu, sondern meistens kommt man mit irgendeiner Empfehlung oder einer Telefonnummer raus und schafft es dann, Geld zu akquirieren.
Neben der Leistung, es zu akquirieren, musstest du ja auch quasi alle Verbindungen erstmal zum Verlag abcutten, musstest alles neu aufsetzen, eigenen Vertrieb, Druckerei, musst du alles selber organisieren, dann auch einen Umzug, denn Emotion ist ja nicht mehr in München, sondern ging das alles innerhalb sehr kurzer Zeit, oder?
Das ging, also ich habe dann gekauft im November, das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, weil Gunnar doch noch eine andere Option hatte und wir dann so verhandelt haben, und im November war es dann klar, und ich habe am 19. November gekauft in München, und am 20. November sind wir nach Hamburg gezogen, und wir mussten Emotion erscheint ja monatlich, und es war sehr wichtig, dass wir den Monat drauf sofort, also dass es keine Lücke gab, und insofern musste es sofort weitergehen.
Und wie groß war deine Mannschaft, mit der du gestartet bist?
Wir sind mit 7 Personen gestartet, sind viel weniger mitgegangen, als ich dachte. Das war auch nochmal so ein Erkenntnis, das einfach, was man auch verstehen kann, nicht jeder dann aus dem Verlag und aus den Möglichkeiten, man bekam auch man konnte gehen, aber mit ein bisschen Geld dazu. Und das war für jeden dann so die Entscheidung, wer will ich sein in meinem Leben? Will ich jetzt in ein Startup springen, nach Hamburg gehen, oder ist es jetzt meine Chance, was ganz Neues zu machen, oder will ich bei Gunnar und ja was anderes machen? Und ich habe mit 7 Personen gestartet dann.
Und jetzt machen wir so mal durch die Jahre. Du hast mittlerweile wie viele Mitarbeiter?
Wir sind 48 Mitarbeiter, aber nicht, man hat ja früher, also Köpfe, nicht GTKs.
Alles klar. Also. Und du hast mittlerweile ja noch ein paar andere Sachen dazugenommen. Also vielleicht erzählst du mal, was für Produkte ihr noch habt. Ihr arbeitet ja auch als Dienstleister, ne? Wenn du euch Corporate
Genau, wir hatten im zweiten Jahr das Gefühl, nachdem es mit Emotion geklappt hat, wir gründen gleich nochmal das nächste Magazin und haben dann Hohe Luft gegründet, ein Philosophie-Magazin, das uns alle dazu inspirieren möchte, Themen, die uns bewegen, aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Für alle, die Spaß am Denken haben, ist die Unterzeile. Dann haben wir eine Corporate Publishing Sparte gestartet, in der wir für andere Kunden einfach Content erzeugen. Also mein Ziel war immer, mit dem Inspiring Network tolle Kreative zu vernetzen, die Medien machen, egal über welchen Kanal, aber wirklich Menschen, die von Content begeistert sind. Und das machen wir also jetzt. Wir haben eine Sparte, in der wir unsere Magazine machen. Jetzt ist auch noch Psychologie bringt dich weiter dazu gekommen. Dann haben wir eine Vermarktungssparte, die unsere Magazine vermarktet, aber auch andere Titel wie Cicero und Monopol zum Beispiel und die Deutsche Bühne, ein Kulturmagazin, und machen für Kunden Website, Magazine, Content Marketing, Kampagnen, alles, was man macht und was zu uns passt. Das ist auch ein wichtiges Learning.
Aber das Herz und Seele ist, und das ist ja auch dein ist, das ist Emotion. Und du hast ja in den Jahren dann wirklich auch das zu deiner Mission erklärt, Frauen wirklich zu stärken, und irgendwann dann auch die Entscheidung getroffen, das ist mehr als ein Magazin, sind andere Kanäle. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Thema Konferenz. Du planst eine große Konferenz in Hamburg mit einem sehr, sehr prominenten Partner. Vielleicht erzählst du das mal. Du hast ja auch ein kleines Mitbringsel.
Ja, stimmt. Ja, wir haben uns entschlossen, wir machen mit Emotion mittlerweile seit 12 Jahren Events und sehr viele Events. Und nachdem wir jetzt da nicht mehr so im Lead sind, weil es mittlerweile Thema Events auch bei Frauenmagazin so ein MeToo-Produkt geworden sind, haben wir gedacht, es wird wieder an der Zeit, nach vorne zu gehen, und haben gesagt, wir bündeln alle Vortragsreihen, Events, die wir bisher gemacht haben, zu einem neuen Lead-Event, dem Emotion Women's Day, der das erste Mal am 6. Mai in Hamburg stattfinden wird. Und ich freue mich sehr, dass wir den als Kooperationspartner und so einen Enabler, die OMR, gewinnen konnten für die Westermeier. Wir sind sozusagen eins der Vor-Events der Online-Marketing-Rockstars, nutzen stark Synergien, sind sozusagen, die OMR ist bei uns auf der Bühne, wir sind bei der OMR auf der Bühne und wollen gemeinsam das Thema Frauen auch voranbringen und das Thema natürlich auch Digitalisierung. Es ist ein Tag, 5 Konferenzen, es gibt 5 Themenstränge, die, in denen wir einmal das Thema Emotion behandeln, seinen Weg gehen, also so, das ist so die Themensäule, wo es darum geht, Frauen zu inspirieren, wirklich ihren Weg zu gehen. Ganz große Rolle spielt das Thema New Work, also euer Thema hier auch, also Working Woman, New Work. Was bedeutet es heute für mich? Welche Chancen habe ich beim Thema New Work? Digitalisierung, ein ganz wichtiger Bereich, natürlich auch so Vernetzung gleichzeitig mit der OMR. Es geht aber auch um Slow, Emotion Slow, Mindfulness, Work-Life-Balance.
Das ist die 4. Säule dann?
Das ist die 4. Säule, und die 5. Säule ist Coaching. Also wie kann ich meine Stärken nochmal weiter ausbauen, meine Stärken auch finden, wie werde ich noch besser in dem, was ich tue? Und für diese tolle Konferenz, und wir freuen uns sehr, dass du, lieber Michael, ja auch Teil der Konferenz sein wirst mit deinem Podcast. Und ich habe einen Rabattcode mitgebracht für alle, dabei sein wollen. Die können auf unserer Seite emotionwomensday.de den Rabattcode NEWWORK10 nutzen.
Okay, dann machen wir nachher nochmal
zum Dank Schluss. Vielen Dank für diese Werbeschleife.
Das sagen wir zum Schluss nochmal. Du bist jetzt eine Influencerin. Ich bin ein Influencer, ich muss jetzt sagen, das war Werbung, aber nicht bezahlt. Das ist völlig normal, wenn jemand gerade was Spannendes macht. Früher haben auch die Stars, wenn sie in irgendwie eine Show gegangen sind, immer ihre neueste LP, hieß das früher noch, eine CD mitgebracht. Jetzt ist schwierig, was mitzubringen, wenn es nur noch gestreamt wird, völlig in Ordnung. Vielleicht kommen wir mal, weil das ein schöner Übergang ist, jetzt auch gerade diese 5 Themen, die du dir für die Konferenz überlegt hast, zum Thema Frauen, warum Frauen Unterstützung brauchen. Du hast auch ein paar Zahlen mitgebracht. Alle reden darüber, 30% Ziel für Frauen in Vorständen, in Aufsichtsräten, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Gib mal eine kleine Lagebeschreibung, Frau in Deutschland aktuell.
Frau in Deutschland aktuell ist, finde ich, ganz ernüchternd. Gerade sind die Ergebnisse der Malisa-Stiftung, die ja letzte Woche rausgekommen sind, die zeigen, dass die mich sehr erschüttert haben, weil sie zeigen, dass Frauen auch auf den sozialen Medien viel seltener vorkommen als Männer. Männer können in sozialen Medien für alles werben, Frauen doch nur für überwiegend nur für Schönheitsprodukte, und Frauen zeigen sich ganz oft in sehr veralteten Stereotypen in sozialen Medien. Das hat mich sehr erschüttert, ja, weil es so gezeigt hat, dass wir zum Thema Gleichberechtigung einfach noch nicht so weit sind, wie wir sein sollten. Und ich finde es erschütternd, dass auch die sozialen Medien, die ich liebe, aber die trotzdem uns zeigen, dass wir wirklich noch nicht so weit sind. Ja. Wenn man dann erfolgreich ist als Frau in den sozialen Medien, wenn man eher in alten Stereotypen unterwegs ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn wir uns 30% Frauen in Vorständen wünschen, da sind wir auch noch weit entfernt. Wir sind jetzt gerade von 7,3 auf 8% gekommen. Ich finde selber auch als Gründerin auch sehr traurig, dass von den Gründungen in Deutschland in diesem Jahr knapp, also unter 20%, ich glaube es sind genau 16% nur von Frauen gegründet worden ist.
Aber immerhin mehr als doppelt so viel Gründung von Frauen als Frauen in Vorstandsfunktion.
Das stimmt, ne? Also, das stimmt. Ja. Ja, aber wir haben auch Themen wie Equal Pay Day, der ist aktuell am 18. März in diesem Jahr und er zeigt, es ist erwiesen, dass Frauen im Durchschnittsbrutto Tagesverdienst 21% weniger verdienen als Männer und es wird dann immer ausgerechnet und das heißt, dass Frauen die ersten 77 Tage im Jahr umsonst arbeiten. Deswegen gibt es ja dann den Equal Pay Day dieses Jahr am 18. März und da sehen wir, dass sich einfach sehr viele Dinge noch ändern müssen, damit wir vorankommen. Und wir haben mit Emotion selber eine Studie gemacht vor eineinhalb Jahren, die zum Thema hatte, was Frauen fordern, also was fordern eigentlich wir Frauen, damit wir gleichberechtigt leben und arbeiten. Und da war da an allererster Stelle das Thema Equal Pay. Ja, also es kann man, und ich glaube, das hat, da muss sich noch einiges verändern. Wir brauchen andere Role Models. Wir müssen umdenken. Unternehmen müssen begreifen, dass Diversity ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist. Und Diversity ist ja nicht nur Männer und Frauen, sondern auch weiß und schwarz und alle möglichen Rassen, verschiedene sexuelle
Orientierungen.
Ja. Vielen Dank. Und aber wir müssen, finde ich, bei Thema Mann und Frau anfangen und da gibt es noch sehr viel zu tun. Es gibt wahnsinnig viele Studien, die zeigen, dass Diversity alle voranbringt, aber wenn man sich umguckt und auch so sich mit Frauen auch im geschlossenen Raum unterhält, dann erfährt man erst, wie weit entfernt wir noch von Gleichberechtigung sind. Mhm. Nicht überall natürlich, aber in bestimmten Branchen natürlich noch stärker.
Das Thema sexuelle Belästigung, wenn man jetzt anguckt, was in Hollywood passiert ist, jetzt aktuell mit dem Soul-Sänger R. Kelly im Musikbereich. Gibt es das in Firmen genauso? Ist das schlimmer? Gibt es da Studien, die du kennst, neuerer Art?
Also bei uns war, in unserer Studie war das Thema Gewalt gegen, also Schutz vor Gewalt gegen Frauen an Top 3, ja, das gefordert worden ist. Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, bei dem ich nur die Frauen, die betroffen sind, auffordern kann, wirklich mehr die Hand zu heben. Es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil man heute so schnell wie noch nie einen Mann diffamieren kann und seine Karriere zerstören kann, muss man auch sehen. Also deswegen ist es ein wahnsinnig heikles Thema. Aber ich glaube, das ist an sehr vielen Stellen brauchen wir Unterstützung für Frauen und müssen zusammenhalten und müssen Frauen auch wirklich ermutigen, was zu sagen. Auch wenn es der Chef war, der über meine Karriere entscheidet, ist es wichtig, sich zu trauen und die Hand zu heben, wenn etwas nicht in Ordnung war, weil nur so kommen wir weiter. Das ist so.
Du selbst setzt ja aber vor allen Dingen an einer anderen Stelle an. Also du setzt dich für diese Themen ein, aber dein Hauptbeitrag ist ja, dass du Frauen Werkzeuge an die Hand geben willst, ne? Dass du ihnen helfen willst, sich zu trauen. Wir haben ein paar Mal gesprochen über Refinery 29, die ja diesen, wie ich finde, wunderbaren Purpose haben, to let women see, feel and claim their power. Und eigentlich ist es ja etwas Ähnliches, was du auch sagst, ne? Wie würdest du so deinen Purpose umschreiben? Was ist dein
Also mein Purpose ist, mit Emotion Frauen zu stärken, ihren Weg zu gehen.
Ja.
So über, und ich sehe Emotion daher medienübergreifend. Also jetzt aktuell sind wir, also ich sehe uns eher als eine Plattform, die verschiedene Kanäle nutzt, um Frauen zu stärken, zuerst für sich die Frage zu beantworten, wer will ich sein, und sich dann zu trauen, wirklich sehr, also sehr engagiert und motiviert und voller Selbstbewusstsein auf den Weg zu machen, wenn sie diese Frage für sich entschieden haben. Es müssen sich viele, also mit der Motion setzen wir uns für das Thema Gleichberechtigung auch politisch ein. Ich glaube, das Thema können wir nur voranbringen, wenn wir an verschiedenen Stellen arbeiten. Ja? Das eine ist hin zur Politik, das andere ist hin zur Gesellschaft. Also diese Themen, wie werden uns Rollenbilder in Fernsehen, in sozialen Medien vorgespielt, ernst nehmen, dagegen was tun, dem entgegentreten. Es geht darum, die Frauen zu empowern. Es geht aber auch darum, zu sagen, also wir setzen uns für eine Gleichberechtigung mit Männern ein. Also Gleichberechtigung ist keine Frauenbewegung, sage ich immer. Wir brauchen die Männer damit dazu. Es geht viel schneller, wenn,
sehr schöner Satz.
Ja, wenn Männer begreifen, dass Frauen einfach wichtig in Teams sind, dann können wir das Thema Gleichberechtigung viel schneller voranbringen. Deswegen brauchen wir auch die Männer. Und es ist auch ein Thema der Frauen untereinander. Also ein Thema in diesem Jahr ist ganz stark auch das Thema Frauensolidarität. Also wir Frauen sollten uns gegenseitig unterstützen. Wir sollten lernen, andere Frauen strahlen zu lassen, ohne sofort den Hintergedanken zu haben, was bringt es mir jetzt, wenn ich diese Frau jetzt da hochhiebe? Ja, so okay. Einfach zu sagen, es ist toll, wenn ich eine andere Frau fördere und sie unterstützen kann. Und ich glaube dran, dass es mir irgendwann mal im Leben dann auch wieder auf mich zurückschlägt. Und es ist viel besser, mit diesen Bewertungen von Frauen untereinander aufzuhören und sich viel mehr auf das Positive zu konzentrieren. Ja, ich glaube, dass wir Frauen da noch einiges lernen können, weil ich aus meiner Erfahrung vergleichen sich Männer viel weniger so offensiv wie wir Frauen untereinander. Und das ist diese Konzentration auf dieses Negative, verlieren wir sehr viel Energie, die wir für andere Stellen brauchen. Und ich glaube, das Thema Frauensolidarität und gegenseitige Unterstützung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage.
Gibt es aus deiner Sicht in Deutschland schon, also einmal in Deutschland oder auch weltweit gesehen, Vorbilder, Firmen, die wirklich vorbildlich Frauen fördern? Und gibt es Länder, die schon viel weiter sind als wir, wo du das Gefühl hast, dass das Thema schon in einer gewissen Selbstverständlichkeit gekommen ist? Gibt es Länder, wo es...
Also es gibt ja, es schaut ja immer nach Skandinavien, wo es einfach leichter ist über Arbeitsbedingungen, weil es einfach für Frauen und Männer, also weil es normal ist, dass auch Männer sich um die Kinderbetreuung kümmern. Es gibt andere Arbeitszeiten, eine andere Meetingkultur. Es gibt Firmen, die wie SAP zum Beispiel, die zum Thema Diversity wirklich für mich ein großes Vorbild sind, also an ganz vielen Stellen Frauen fördern, viele Initiativen haben und einfach zeigen, dass es sehr gut geht, schrittweise Diversity zu leben und ins Unternehmen reinzubringen. Ich glaube, man muss immer schauen, in welcher Branche ist man unterwegs. Ich finde es in Medienbranchen ganz faszinierend. Es gibt ja wahnsinnig viele Frauen in den Medien. Wenn ich jetzt schaue, vor 2 Wochen, als ich den Horizont Award bekommen habe und so in die Zuhörermenge geschaut habe, dann waren da trotzdem überwiegend Männer da, wo ich sage, anscheinend fehlt in der Mitte.
Alte, weiße Männer.
mehr Männer, wo ich sage, es gibt wahnsinnig viele Frauen in den Medien, aber anscheinend zu wenige in den Positionen, die einen berechtigen, zu so einem Event zu gehen. Und auch da muss sich etwas verändern. Und es geht nur damit, wenn Männer Frauen weiter fördern, aber auch Frauen sich gegenseitig weiter unterstützen.
Hast du den Eindruck, dass wir Männer in Partnerschaften schon genug tun? Also ich bin ja noch ein bisschen älter als du und bin ja noch so groß geworden, dass doch viele von den Frauen in meiner Generation dann doch sich entschlossen haben, quasi den Mann zu unterstützen. Haben alle tolles Studium, tolle Ausbildung und dann aber doch den konservativen Weg. Hier gibt es noch eine große Anzahl. Das beobachte ich heute anders. Ne? Aber sind die Männer heute in deiner und in jüngeren Generationen wirklich bereit, auch mehr Verantwortung zu Hause zu übernehmen, auch mehr Zeit zu geben? Es gibt ja auch vom Gesetzgeber mittlerweile Instrumente, dass Männer das machen können. Aber wie siehst du das? Ist das eine Entwicklung oder würdest du dir noch mehr wünschen?
Ich finde, wir kommen schon voran. Also ich kenne viele Männer, meine eingeschlossen, der sehr, also das Thema Erziehung und für das Kinddasein sehr gleichberechtigt sieht. Ich finde es normal. Niemand hat gesagt, dass wir Frauen uns mehr um die Kinder kümmern sollten. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Role Models in diesem Bereich. Ich glaube, es ist immer noch für Frauen, es ist immer noch normaler, wenn sich Frauen, also wenn das Telefon klingelt und das Kind ist krank, dass die Frau losfährt und nicht der Mann. Ja, das ist, ich glaube, da muss sich was verändern, indem man mehr von anderen Männern erfährt, die auch mehr im Haushalt helfen, die unterstützen und Unternehmen, die das ermöglichen, also und das auch nicht komisch anschauen, wenn auch Männer mal nach Hause gehen, wenn das Kind krank ist. Also ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Role Models zu tun, ja, mit dem, was wir sehen. Je mehr Männer wir sehen, die Kinder wegen Schieben und auf Spielplätzen sind, desto normaler wird es und dann wird es bei den Kindern auch normaler und dann bringen wir eine Veränderung dann schaffen wir eine Veränderung. Mhm. Ich glaube, es ist zum Thema Frauen und Zuhause bleiben. Ich glaube, es gibt momentan wieder ich spüre so eine Rückwärtsbewegung. Ich spreche mit vielen jungen Frauen, die toll studiert haben, aber sagen, ich möchte jetzt erstmal zu Hause bleiben und meine Kinder erziehen. Dagegen habe ich auch nichts. Das ist ganz wichtig, dass das Thema seinen Weg gehen nicht heißt, ich muss berufstätig werden und Kinder haben. Ja, um Gottes Willen.
Jede Frau entscheidet für sich.
Mhm. Ich glaube, dass es nur sehr viele Frauen heute gibt, die dem Mann den Rücken freigehalten haben und sich nicht getraut haben, doch nochmal zurück in den Job zu gehen. Ja, weil es einfach nicht so leicht ist, auch zurück in die Führungsposition zu gehen, wenn man zwei Kinder hat. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, an den wir als Unternehmen angreifen müssen und sagen müssen, wir müssen den Frauen, um diese tollen Frauen wieder zurückzuholen, wir müssen die Möglichkeit geben, als Führungsposition auch vielleicht in Teilzeit zurückzukommen und sich das zuzutrauen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir wollen wirtschaftlich weiterkommen und dazu brauchen wir die
Ja, ich glaube auch, dass das ganze Thema New Work und die vielfältigen Ansätze, die unter dem Begriff diskutiert werden, glaube ich, Ansatzpunkte bieten für Frauen, das anders zu machen. Wir hatten bei uns im Podcast vor einiger Zeit zwei ganz tolle Frauen von Unilever, die weltweit das einzige Team sind. Die sich ein Job-Sharing machen, aber auf Vice-President-Level, die sind für ganz Dachregion Eis und Tee zuständig. Die haben beide im Podcast gesagt, sie hätten diese Karriere nicht gemacht, wären nicht so weit gekommen im Vollzeitjob, weil sie vorher zusammengebrochen wären und das einfach nicht ausgehalten hätten und dann vielleicht längere Pausen gemacht hätten, weil sie eben auch beide Kinder wollten. Und ich habe selten wirklich, ich sage absichtlich nicht Frauen, sondern selten Menschen gesehen, die so begeistert von ihrer Arbeit, von ihrem Leben erzählt haben, so gelacht haben, so ernsthaft gleichzeitig waren, so viel Leidenschaft hatten. Also ich glaube, dieses Modell, auch Jobsharing in Führungspositionen ist ein Weg, den ich sehe. Ich habe vor einigen Jahren mal davon gelesen, dass es Unternehmen gibt, die mittlerweile Trainee-Programme für Berufswiedereinsteiger anbieten. Mhm. Auch das, glaube ich, ist eine herausragend gute Sache, wenn jemand 5, 8, 9, 12 Jahre draußen war, vorher bei McKinsey oder wo auch immer, einen Top-Job gemacht hat, aber dem einfach bestimmte Dinge fehlen, auch Technologie vielleicht fehlt, die dann über so ein Trainee-Programm wieder reinkommen. Auch das finde ich toll. Kennst du andere Beispiele, die helfen, das Frauen einfach zu machen? Oder sind das die zwei,
also,
die es
gibt? Also wir haben bei unseren 48 Mitarbeitern unser Männeranteil liegt, glaube ich, gerade bei 7%. Das ist ganz schlimm. Aber wir wollen mehr Männer haben, aber irgendwie bewerben sich zu wenig Männer bei uns. Aber wir haben sehr viele Teilzeitmodelle und ich muss aus Arbeitgebersicht sagen, dass es natürlich eine Herausforderung ist. Ja, wir wollen mit der Motion auch so Vorbild sein und ich habe sehr viele Mütter bei uns, auch in Führungspositionen und es ist natürlich hart und das Thema Teilzeit, vor allem bei Frauen ja sehr engagiert dann arbeiten und ich glaube, es ist zum einen für die Frau selber schwierig zu sagen, ich bin in Teilzeit, das heißt 32 Stunden, es ist in Ordnung, wenn ich gehe. Ich glaube, es hat viel mit Unternehmenskultur zu tun, also wie alle eingestimmt sind, dass es in Ordnung ist und das Richtige ist, dass man nach 32 Stunden einfach nach Hause geht. Ich glaube, das Thema Homeoffice empfinde ich bei uns ist eine ganz große Entlastung, zu sagen, man spart sich zumindest Arbeitswege oder man arbeitet die Dinge, die man dann schaffen will, in Teilzeit einfach in einer ruhigeren Umgebung aus. Das kommt ja auch immer, das ist auch immer so ein Faktor bei uns, ist Großraum, wenn man dann Teilzeit ist und einen stressigen Job hat und dann noch ständig jemand bei einem steht, ja, dann ist es einfach besser machbar, einen Teil dieses Jobs im Homeoffice zu machen. Das hat was mit Meetingkultur zu tun.
Habt ihr da Tricks?
Wir haben Tage, an denen keine wichtigen Meetings stattfindet, damit wir dann sagen, am Montag und Freitag haben die meisten Teilzeit arbeitenden Frauen freie Tage und das heißt, bei uns sind die Meetings Dienstag bis Donnerstag. Super. Und immer eher vormittags als nachmittags.
Oh, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Großartig. Ich würde gerne noch mal auch auf dich persönlich kommen. Du bist ja neben deiner Unternehmerrolle auch noch weiterhin engagiert. Du engagierst dich für soziale Themen. Du bist in einem großen Aufsichtsrat. Du bist bei der FAZ im Aufsichtsrat. Wie organisierst du dich? Du hast eine Tochter, die jetzt wie alt ist?
Die wird 7 am 12. März.
Genau. So alt, wie du damals warst, als du nach Deutschland gekommen bist. Du hast einen Mann, der auch eine Karriere hat, einen tollen Job macht. Wie organisiert ihr euch? Wie macht ihr das?
Wir organisieren uns erstmal mit einem gemeinsamen Google-Kalender. Das heißt, dass jeder berufliche Termin, der bedeutet abends nicht da sein, morgens früh fliegen, am Nachmittag, am Abend so zurückkommen, dass man nicht um 7 die Babysitterin, also die Kinderfrau ablösen kann, in den Kalender eingetragen wird, damit wir überhaupt unabhängig voneinander unsere Jobs planen können, wenn wir uns mal nicht erreichen. Also wir machen das sehr, sehr partnerschaftlich. Wir haben eine Kinderfrau, die seit einigen Jahren unsere Tochter betreut, die in so einer Vollzeit, wie heißt es, so eine Ganztagsbetreuung ist, bis 3 bzw. 4 Uhr. Einen Tag in der Woche versuche ich sie abzuholen, am Freitag. Es hat viel mit Organisation und Priorisierung zu tun. Und ich finde es jederzeit immer eine große Herausforderung. Man will ja als Unternehmer, sagt man immer, on the job und nicht in the job arbeiten. Ja, das ist, finde ich, aber heute vor allem, wenn man voller Begeisterung so sein Ding macht, wahnsinnig schwierig. Ich habe auch keine klassische Trennung zwischen Privat und Job. Also mein Job erfüllt mich auch sehr. Mhm. Ich finde, es ist die große Chance, wenn man etwas gefunden hat im Leben, was so seins ist, das ist eben, dass man auch auftankt im Job und dass man nicht immer diese Trennung hat, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich im Privaten. Also ich habe viele Themen, die mich auch am Wochenende treiben und die ich auch da nutze. Ich glaube, es ist wichtig für sich selber herauszufinden, was man für ein Typ ist. Das ist
Kannst du richtig abschalten? Kannst du richtig dein Handy ausmachen, 5 Stunden weglegen? Machst du das ab und zu? Oder bist du immer always on?
Ich muss es nicht unbedingt, aber ich könnte das machen. Ja. Also ich schalte ab, wenn ich jogge. Ich finde Sport wahnsinnig wichtig. Also meine Routine ist schon, also wenn eine Woche ideal läuft, dann mache ich zweimal in der Woche Sport. Einmal morgens sehr früh um 6:15 an der Alster draußen in der Natur, egal welches Wetter. Das finde ich großartig, ja, mit schönem Blick. Also dass man irgendwie so die Natur erlebt und was tut. Und einmal am Wochenende, ich laufe gerne oder eben ein bisschen mehr Kraft, Ausdauer, Konditionstraining. Wenn ein Tag toll startet, schreibe ich mein Tagebuch. Ich habe so ein 6-Minuten-Tagebuch angefangen.
Habe ich auch, ja.
Ja, und das finde ich ganz schön, sich morgens zumindest eine Minute oder zwei, also Gedanken zu machen, was erwarte ich vom Tag, wann wird er gut sein und das abends auch zu schaffen, das auch nochmal aufzuschreiben, wie war er. Ich finde, das sind so ganz kurze Momente mit einem selber, die einen sehr gut auftanken für den Tag.
Sehr gut. Was hat dich inspiriert in deinem Leben? Bücher, Menschen, Dinge? Wie hast du?
Mich inspirieren Menschen an allererster Stelle. Also das ist Begegnungen können kurze Momente sein mit spannenden Menschen, die so ihren Weg gehen und unabhängig, wie weit sie sind. Das sind wirklich, also einfach der Austausch mit Menschen finde ich wahnsinnig inspirierend und sehr powerful. Dazu habe ich einen tollen Unternehmer. Kreis, EO.
Das verraten wir unser Geheimnis hier. Ja.
Der muss uns man ja auch immer sagen, wieder zusammenbringt.
Disclaimer, genau. Wir, Kascha und ich, sind zusammen in einem Forum bei EO, also EO Entrepreneurs Organization, eine Organisation, die 14.000 Unternehmer weltweit zusammenfasst. Und wir sind in der kleinstmöglichen Organisation einer dem Forum und treffen uns einmal im Monat und tauschen uns aus. Deswegen hoffe ich, dass wir auch vertraut rüberkommen, weil es hilft ja auch immer, ein Thema gut zu besprechen, dass man sich vertraut und sich kennt. Genau. Erzähl mal, was hat dich zu EO gebracht?
Zu EO hat mich ein Bekannter gebracht, Michael Lützenkirchen, der mich irgendwann angerufen hatte, weil ich gerade ein Jahr selbstständig und meinte, ich bin da in so einer Organisation, die kommt manchmal ein bisschen rüber wie eine Sekte, ich werde nicht vergessen, wie das Telefonat, aber es lohnt sich, weil du bist doch jetzt auch allein Gründerin und man hat doch immer Themen, die man nicht mit Mitarbeitern besprechen kann und auch nicht zu Hause und wir brauchen Frauen und du kannst uns gut gebrauchen, so. Und er ist ein ziemlich guter Vertriebler und dann rief er so 2-3 Mal an und ich hatte dann auch just ein Thema, wo ich dachte, mit wem tausche ich mich dazu aus und ich sagte dann zu mir, jetzt probiere ich das mal aus und dann wurde ich so zu einem Abendessen eingeladen und lernte dann die anderen Mitglieder dieses Forums, in das ich eintreten sollte, kennen und das fand ich schon mal ganz spannend, weil bei EO in jedem Forum ja so um die, also 8 bis 10 Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen sind, ja, und das fand ich schon sehr spannend, also Typen kennenzulernen, die ich so vielleicht gar nicht kennengelernt hätte und auch aus Branchen, die ich so noch nicht kannte und dann aber auch zu merken, dass im Endeffekt die Themen, die Unternehmer bewegen, immer die gleichen sind. Es ist total egal, ob du was druckst, ob du in künstlicher Intelligenz unterwegs bist oder Schrauben machst,
oder
ist es
wurscht.
Oder Pizzas machst, genau, das ist wirklich egal und das fand ich ganz spannend und dann habe ich mich entschlossen, beizutreten und seitdem muss ich sagen, es ist jedes Mal, auch wenn es wahnsinniger Stress ist, zu unserer Runde dann pünktlich es zu schaffen.
Es gibt und ja auch empfindliche Strafen.
Es gibt empfindliche Strafen, man muss pünktlich
sein. Können wir beide jetzt Geschichten erzählen. Genau.
Aber es ist ein enormes Geschenk, wirklich eine Runde zu haben, in der man sich so gut kennt und mit der man Erfahrungen austauscht. Es ist, finde ich, etwas, was man auch für den Job mitnimmt, nicht Ratschläge zu bekommen, sondern Erfahrungen auszutauschen. Das ist etwas, was man auch in der, finde ich, im Job als Führungsperson sehr gut als Tool immer wieder nutzen kann. Und ja, ich kann EO jeden empfehlen und vor allem auch den Frauen, den Zuhörern, Unternehmerinnen unter den Zuhörern, weil wir brauchen dringend noch mehr Frauen. Wir sind ja in unserem Forum, haben wir noch eine tolle zweite Unternehmerin, Jana Schmidt-Holz von Event Inc. Und es gibt noch sehr viele andere Frauen da draußen, die wir noch dringend brauchen bei EO.
Das Tolle ist ja auch, dass man selbst als, wenn man ein Unternehmen startet, man muss ja eine gewisse Größe haben, um volles Mitglied zu werden, aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, als Start-up-Unternehmer bei EO, ne, in dieses Accelerator-Programm, so heißt es, glaube ich, zu kommen, wo man dann spezielle Förderung kriegt. Also ich kann es auch empfehlen. Wir haben es immer mal hier angesprochen, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ich glaube, das Netzwerken, wenn ich das noch kurz ergänzen kann, ich glaube, das Netzwerken auch ein sehr wichtiges Tool sind, auch für Frauen, um voranzukommen. Also ich glaube, dass Männer irgendwie von klein auf irgendwie lernen, also die bauen das eigene Netzwerk aus, das sehr lange trägt. Also ich finde es immer faszinierend, wenn ich irgendwo unterwegs bin beim Geschäftspartner und der sagt, startet was Neues und dann kennt er den von früher und den und dann arbeitet man wieder irgendwie zusammen. Und ich glaube, das können wir Frauen noch lernen. Also einmal so das Netzwerk zu nutzen, um sich in einem geschützten Raum auch mal nur unter Frauen zu den Themen auszutauschen, die wir einfach nur haben, die Männer einfach nicht kennen, weil es einfach diese Themen gibt, mit denen wir zu kämpfen haben auf dem Weg nach vorn. Auf der anderen Seite aber auch ein Netzwerk zu haben mit Männern gemeinsam, um zu lernen, sich gegenseitig so zu unterstützen und zu fördern und auszutauschen, weil es ja, gemeinsam immer einfacher ist, nach vorne zu kommen.
Stichwort Netzwerk. Um ein Netzwerk aufzubauen, sind Tagungen tolle Begegnungsstätten, wo man sich kennenlernen kann, wo man sich vernetzen kann. Deswegen kommen wir nochmal zu deinem Tag. Du wiederholst nochmal dein Angebot, das du mal damit die vorhin noch nichts zu schreiben haben.
Genau. Mein Angebot ist ein Rabattcode, den ich für euch mitgebracht habe, für den Emotion Women's Day. Alle Informationen zum Women's Day findet ihr unter emotionwomensday.de. Und der Rabattcode, das kleine Geschenk, heißt New Work 10.
Genau. Und für diejenigen, die entweder in größeren Firmen arbeiten und die Menschen kennen, die Marketing-Budgets vergeben oder auch Diversity-Budgets haben, auch interessant. Ich glaube, du suchst auch noch Sponsoren. Du hast schon einige ganz tolle, ne? Darfst du sagen, wer dich unterstützt?
Ja, es ist auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass Schieß Mercedes dabei ist. SAP ist dabei, Facebook ist dabei. Also sind viele, Dior ist schon dabei, Babo ist dabei, sind viele Unternehmen. Aber Accenture ist dabei.
Du brauchst schon, noch mehr. Ne?
Wir freuen uns über noch mehr Unternehmen. Es ist ja das erste Mal. Es ist die Chance, 1000 Frauen zu treffen und das eigene Unternehmen vorzustellen. Thema Employer Branding, aber eben auch Fortbildung für Unternehmen, für eigene Angestellte zu machen. Der ganze Tag hat so den Claim New Work, Networking und zusammen weiterkommen.
Super. Und wenn jetzt unter unseren mittlerweile manchmal über 15, manchmal sogar 20.000 Zuhörerinnen und Zuhörern auch welche dabei sind, die das jetzt wirklich interessiert, wie können die mit dir in Kontakt kommen? Gibt es eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse, die du geben möchtest?
Ich kann meine E-Mail-Adresse als Chefredakteurin geben, weil die ist sowieso, beziehungsweise ich nehme die andere, weil mein Vorname ein bisschen schwieriger ist, k.mol@inspiring-network.com.
Super. Jetzt darfst du noch aussuchen, letzte Frage, entweder sagst du uns noch, kannst auch beides beantworten, was du heute einem 12-jährigen Mädchen mit auf den Weg geben würdest, die sagt, ich möchte irgendwie im Leben mehr machen als nur Mutter sein, ich möchte auch irgendwie etwas Tolles beitragen. Was würdest du der raten, womit sie sich beschäftigen sollte oder vielleicht die 2, 3 Bücher, die dich in deinem Leben, du hast gesagt, Menschen inspirieren, ich weiß, du liest aber auch, du schreibst ja auch, was so die Bücher waren, die dich am meisten inspiriert haben.
Also dem 12-jährigen Mädchen würde ich empfehlen, in sich hineinzuhorchen, wer sie sein möchte, Und es einfach zu versuchen, ja, sich von niemanden davon abhalten zu lassen, seinen Weg zu gehen, egal ob er sie in die Technikbranche führt, ob sie Astronautin werden möchte oder einfach zu Hause Opernsängerin oder vielleicht 8 Kinder haben möchte. Ich glaube, zu verstehen einfach und dann an sich selber zu glauben und zu wissen, alles ist möglich, wenn ich nur weiß, was ich in meinem Leben tun möchte.
Du hast einen schönen Spruch, den ich so gerne nochmal aus deinem Mund hören möchte, weil er dann Überschrift wird von meinem Artikel.
Frauen können alles sein, müssen sie aber nicht. Ich freue mich sehr, das ist ein Statement, das wir vor ein paar Jahren mit Think hier entwickelt haben, was ganz großartig ist, weil es zeigt, wir können heutzutage alles sein, wir müssen es aber nicht. Wir müssen endlich lernen, als Frauen ein bisschen gelassener durchs Leben zu gehen. Das ist, finde ich, ein tolles Statement.
Wünsche dir wirklich alles Gute auf deinem Weg. Ich werde ihn weiter begleiten. Mindestens einmal im Monat sehen wir uns und ich werde wirklich auch versuchen, dir zu helfen, noch ein paar Partner zu finden. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen Lust bekommen, sich anzumelden. Ihr seid auch offen für Männer. Männer dürfen auch kommen.
Ja.
Wahrscheinlich wird es eine Begrenzungsquote geben, nicht mehr als das, was wir jetzt hier nicht verraten. Aber ich glaube auch, dass...
Aber abends gibt es eine Party, die auf jeden Fall auch gemischt ist.
Super. Ich glaube auch, ich werde mir den Tag auch ganz frei nehmen. Ich glaube, dass es extrem spannend auch für Männer ist, diese Vorträge zu hören und sich damit zu beschäftigen, was euch bewegt, was euch helfen kann. Von daher, also auch die Männer, die offen sind, sind auch angesprochen. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.